Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 31. Dezember. Wir lesen von einer noch weniger bekannten Person, der hochbetagten älteren Dame Hanna. Ja, auch sie hat einen starken Auftritt im Tempel. Kurze Verse, kleiner Text, heute an Silvester. Lukas 2, Verse 36 bis 40. Ich lese aus der Basisbibel. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Was erfahren wir von Hanna oder auch Anna? Sie stammt aus dem Stamm Ascher und ist daher eine Frau aus dem ehemaligen Nordreich. Im 8. Jahrhundert war dies bereits erobert und zerstört worden, untergegangen, und die Bevölkerung war zerstreut. Doch Hanna führt sich immer noch auf den untergegangenen Stamm Ascher zurück. Sie lebt jetzt im Süden, in Jerusalem, im Tempel. Das wird durch ihre Lebensgeschichte erklärt. Sie war nur 7 Jahre lang verheiratet. Eine einzelne Handschrift überliefert sogar die Zeit nur 7 Tage. Von Kindern ist keine Rede. Als Witwe lebt sie daher nicht bei ihrer Familie, sie hat ja keine Kinder, sondern im Tempel und ist nun 84 Jahre. Diese Zahl bezieht sich auf ihre Witwenzeit. Sie dürfte daher noch älter gewesen sein. Die Zahl 84 verweist auf einen Symbolwert. 84 ist 12 mal 7. Die 12 könnte für die Vollzahl der Stämme Israels stehen und die 7 für die Vollzahl vielleicht der nichtjüdischen Völker. Es könnte aber auch sein, dass die Symbolzahlen sich auf Hanna selbst beziehen. Dann würde das unterstreichen, dass sie die 7 als Zahl der Vollkommenheit mit der Zahl 12 für die Ganzheit eines Lebensjahres beschreiben, also eine rundherum ganz und vollständig gottgeschenkte und gottwohlfällige Frau. Dazu passt, dass sie natürlich die ganze Zeit im Tempel ist und, so wie es uns beschrieben wird, betet und fastet. Das sind die klassischen Frömmigkeitsübungen. Ich will das nicht so sachlich hören, sondern schon deutlich machen, dass mich das mit dem Beten und Fasten als Nebenbemerkung fast, als, nein, doch zentrale Aussage, dass mir das schon nahe kommt. Weil gefastet, ja, das habe ich schon lange nicht mehr. Zur Zeit des Lukas war es in den christlichen Gemeinden üblich, die Witwen sehr zu schätzen und durch eine eigene soziale Unterstützung zu versorgen. Dennoch wurden Frauen zu der Zeit kein Zeugnisrecht zugestanden. Soweit sind wir noch nicht in dieser patriarchalen Antike. Egal also, was Hanna sagt, es hat keinen juristischen offiziellen Wert. Deswegen wird ihre Glaubwürdigkeit, ihre vorbildhafte Lebensführung so betont, um sie in ihrer Würde und Zeugniskraft zu stärken. Dass sie die ganze Zeit im Tempel lebte, Tag und Nacht, ist keine Übertreibung. Denn wir dürfen uns den Tempel nicht wie eine Kirche vorstellen, die womöglich dann über Nacht auch noch geschlossen wird. Der ganze Tempelbezirk mit all seinen Gebäuden wurde Tempel genannt. Das waren nicht allein die rein religiösen Räume und Plätze, sondern im Tempelbezirk war auch der Regierungssitz, die Tempelordnungskräfte und das Finanzzentrum. Nach Simeon hören wir also jetzt von Hanna. Ja, genau genommen hören wir ja gar nichts von ihr. Also, uns wird ja leider gar nichts überliefert, was sie gesagt hat. Ist dir das aufgefallen? Wir hören nicht, was sie gesagt hat. Uns wird nur, in Anführungsstrichen, eine Zusammenfassung gegeben. Sie lobt Gott und verkündet der wartenden Tempelgemeinde die Erlösung Jerusalems. In diesen Zeilen spüre ich die Wertschätzung des Lukas für diese Frau. Seine ganze Beschreibung macht mir das sehr deutlich. Vielleicht war es ihm nicht möglich, ihre Worte uns mitzuteilen, weil er trotz aller Recherche sie nicht rausbekommen hat. Szenenwechsel, Vers 39. Josef und Maria erfüllten im Tempel alle Vorschriften, die das Gesetz des Herrn vorsieht. Dann kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Heimatstadt Nazareth. Wir sind bei Josef und Maria. Ihre Tora-Frömmigkeit wird ganz deutlich beschrieben. Und sie gehen zurück nach Hause. Nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Deshalb wird Nazareth seine Heimatstadt sein. Und jetzt wird auf Jesus gezoomt. Vers 40. Jesus wuchs heran und wurde ein kräftiges Kind. Gott schenkte ihm Weisheit und seine Gnade begleitete ihn. Das klingt schon wie ein schöner Schluss, eine Notiz, eine Sammelnotiz über das Heranwachsen Jesu. So ähnlich wurde auch von Johannes gesprochen. Erinnerst du dich? Johannes wuchs auch heran und wurde stark im Verstand. Und wie heißt es wörtlich von Jesus? Das Kind wuchs heran und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade. Und Gottes Gnade, die war auf ihm. Also zunächst wird deutlich, dass das Aufwachsen, also das Größerwerden und auch die innere, seelische Reife zusammengehören, Leib und Seele. Und dann auch Weisheit und Gnade. Zusätzlich wird über die Überordnung von Jesus über Johannes in dieser Weise deutlich gesprochen. Mit Weisheit erfüllt und belegt von Gottes Gnade, das ist weit mehr als bei Johannes. Und das macht neugierig, was aus diesem Kurzen werden wird. Davon lesen wir dann morgen weiter. Was bleibt mir hängen? Der antike Lukas versucht in seiner Zeit, die Hanna als Prophetin zu würdigen. Da blitzt Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auf. Leider war die christliche Kirche durch die Zeiten bis heute an dieser Entwicklung nicht immer förderlich beteiligt, sondern oftmals bremsend. Eine Frau als Leiterin, als Pastorin, Priesterin. Da fällt mir ein, dass wir im neuen Jahr eine Praktikantin der Theologischen Hochschule bekommen. Schön. Ach ja, mich berühren noch zwei Dinge. Das Wachsen. Nicht nur Kinder wachsen, auch wir Erwachsenen dürfen weiter wachsen. In jeder Hinsicht. Zunehmen an Weisheit. Das wünsche ich mir. Und dass Gnade auf meinem Leben liegt, die teile ich mit euch. Und dann das Stichwort Fasten und Beten. Und so sage ich am Silvestertag zum Jahresende dir Shalom.